Jesus, wir danken dir, dass du gut bist und dass du da bist und dass du jetzt unsere Herzen öffnest. Und wir bitten dich, dass du alles, was ich jetzt sage, dass du das verwendest, um uns näher an dein Herz zu bringen. Wir bitten dich, dass du jeden Einzelnen berührst und an die Stelle in ihn hineinsprichst, wo er es braucht. Und wir danken dir, dass du gut bist und für jeden heute ein Geschenk hast. Amen. Heute ist der Helmut auswärts, er predigt auswärts. Und ich habe mir den Mut schenken lassen. Und ich möchte euch jetzt einmal zu Beginn hineinnehmen in das Geschehen, was heuer im Sommer irgendwie mit mir, was der Herr mir gezeigt hat und wo er mir manches gesagt hat, was halt für mich neu war und was ich auch gern weitergeben möchte. Es hat in diesem Sommer ein kleines Ereignis gegeben, und zwar bin ich mit der Carola bei einem Frühstück gesessen. Und die Carola hat da eine Geschichte erzählt, eigentlich etwas aus Afrika. Und zwar hat sie erzählt, dass irgendwelche Gäste zu ihnen gekommen sind nach Afrika. Und wie sie das schöne Land so angeschaut haben bei einem Ausflug, haben sie gesehen, dass da wunderschöne grüne Hügel sind, wunderschöne grüne Berge, die eigentlich völlig ungenützt sind. Und da ist die Idee entstanden, man könnte doch Leute bitten, dass sie den Menschen da beibringen, wie man Schafe und Ziegen halten kann da oben, weil herrliches Weideland da oben ist. Und sie haben sogar überlegt, wen man dorthin entsenden könnte. Also es hat schon richtig Gestalt angenommen, der Gedanke und das Projekt. Und dann hat sich gezeigt, dieses Projekt ist leider nicht möglich, weil die Einheimischen das niemals machen würden, weil da oben in den Bergen, da wohnen die Berggeister. Und wie die Carola das erzählt hat, hat sich da in mir was aufgebäumt. Habe ich mir gedacht, so was Blödes. Das ärgert mich richtig. So ein Aberglaube, habe ich mich einmal empört. Ja. Aber wie ich dann heimgefahren bin, hat der Heilige Geist irgendwie so in mir weitergeredet und auf einmal habe ich so mir die Frage gestellt, und wo sind meine Berggeister? Und welches Land nehme ich nicht ein? Welches grüne Land, das ich da sehe? Weil ich mich fürchte vor den Berggeistern. Vielleicht schauen die Berggeister bei mir anders aus. Und was man in der Ferne sieht, das kann man immer leichter beurteilen oder das sieht man deutlicher, wo es hapert. Aber bei den eigenen Dingen wird es schwieriger. Da sind wir oft blind für das, was in unserem eigenen Bereich ist. Und dann habe ich begonnen, darüber nachzudenken. Tagelang hat mich das beschäftigt, immer wieder. Warum ist das so? Warum gibt es da so viel grünes Land, von dem ich weiß, dass der Herr es einnehmen möchte, aber wir tun es nicht, ich tue es nicht. Und ein Faktor ist einmal sicher, dass wir alle sehr verletzlich sind in unserer Seele. Wir alle sind sehr angewiesen auf Lob und Anerkennung. Wir alle hassen Kritik. Wir alle wollen eine bestimmte Fassade bewahren. Wir alle wollen in einem bestimmten Sicherheitsrahmen leben, wo es uns gut geht. Kann man auch Komfortzone nennen. Und vieles, was über diesen Rahmen hinausgeht, macht uns einfach Angst. So sind wir einfach. Das ist einfach unser menschliches Dasein. Und dieser Rahmen, der kann uns oft hindern, überhaupt die Dinge zu sehen. Also mir ist dann aufgefallen, so Dinge, die sich über Generationen eingeschlichen haben, die immer schon so waren sozusagen, die aufzubrechen und das um völlig neu zu denken, das kostet was. Und ich habe dann gesagt, Herr, zeig mir doch einmal, wo in meinem Bereich diese Angst, diese Berggeister sind. Das ist mir zum Beispiel aufgefallen, ich nenne jetzt ein paar ganz banale Beispiele. Zum Beispiel in meiner Familie ist seit Generationen nie das Konto überzogen worden. Man hat immer nur das Geld ausgegeben, was man hatte und möglichst auch noch ein Finanzpolster angelegt. Und wenn der Herr jetzt sagt, gib am Anfang des Monats mehr als du hast, peng, dann hat's mich. Dann kriege ich Angst. Oder eine andere Angst ist mir auch eingefallen, nämlich bei uns im Dorf. Da ist es seit Generationen so, dass eigentlich eine gewisse Gottlosigkeit herrscht. Seit vielen Generationen. Und schon gehen Leute in die Kirche, aber sie stehen unter dem religiösen Geist und es ist nicht wirklich eine Beziehung zu Jesus da. Und irgendwie komme ich mir so klein vor. Wie soll ich das aufbrechen? Das ist mal, diese Weiden da oben, die sind mir einfach zu heikel. Außerdem bin ich ein bisschen, wie nennt man das, habe ich Menschenfurcht. Und Menschen anzusprechen fällt mir schwer. Und deswegen ist mein Glaube relativ gering, dass jetzt rasch und plötzlich in unserem Dorf eine Wende herbeikommen könnte. Außerdem gibt es dann auch noch Dinge von außen, die wir ja auch kennen und auch gehört haben. Es hat zum Beispiel der Bob Jones auch einmal davon gesprochen, dass wir in unserem Gebiet hier zwei dominante, finstere Mächte die Herrschaft übernommen haben, seit vielen Generationen diesen Geist der Kontrolle und der religiöse Geist. Ja. Und das sind natürlich schon gewaltige Berggeister. Und ich möchte ja auch nicht sagen, dass in Afrika dort keine Berggeister sind. Dort sind sicher auch welche. Aber die Frage ist halt, wie kann ich damit umgehen? Wie kann ich das Land trotzdem erobern? Wie können wir das Land trotzdem einnehmen? Und gerade diese Mächte der Religiosität, die führen dann zu solchen Sachen, eben zu allem, was uns so weh tut da drinnen. Rechthaberei, Streit, Richten, Kritisieren. Und der Kontrollgeist, der hält uns in Angst und schön klein und schön wohlgeordnet und an alle Traditionen anpassen. Er verursacht auch Sorge. Was wird denn sein, wenn ich das und das und das mache? Ja, und den Sorgengeist, den kennen wir auch alle. Also habe ich mich gefragt, gut, was ist die Bestandsaufnahme? Aber jetzt müssen wir raus. So geht das nicht. Meine Tatsache ist, dass es immer ein Risiko kostet. Weil Gott ist einfach ein riskanter Gott. Er ist risikofreudig. Er hat riskiert, dass wir uns für ihn oder gegen ihn entscheiden. Er ist durch und durch ein Gott, der was riskiert. Also wäre ich als sein Kind auch was riskieren müssen. Aber die Grundfrage, die sich bei dem Ganzen stellt, ist ja eigentlich, warum fällt es mir so schwer, was zu riskieren? Und da bin ich irgendwie durch auch verschiedene Bücher, die ich gelesen habe, draufgekommen, wie wichtig das ist, dass ich zunächst einmal weiß, wer ich überhaupt bin. Weil ich Würstchen Therese kann nicht in die Berge gehen und den Berggeistern widerstehen. Aber ich, Tochter des Höchsten, ich kann. Und ich hätte jetzt gern noch einmal das näher betrachtet. Wir haben also das Wort in Römer 8, die Verse 14 bis 17. Da hat der Helmut auch erst vor ein paar Wochen darüber gesprochen. Und da heißt es, denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn aber Kinder, so auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi. Wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden. Wow. Wir alle kennen das vielleicht, dass das manchmal in uns aufflackert, das Tochter und Sohn sein. Aber ich habe einfach Sehnsucht, dass da noch viel mehr wächst. Und wenn ich Tochter bin, bin ich Erbe der Herrlichkeit Gottes. Boah. Das gibt mir von innen heraus eine ganz andere Position. Natürlich brauchen wir alle eine Menge Heiligen Geist, dass er das in uns so richtig verwirklicht, weil der Kopf weiß ja viel, aber der Weg, um sich wirklich so empfinden, der ist lange. Es gibt da in der Bibel zwei Schriftstellen, die ich jetzt ein bisschen erzählen möchte, als einen Vergleich, weil betrachten wir mal den Unterschied. Es gibt da die Erzählung von dem Teich Bethesda, das, wo wir alle kennen, wo im Tempelbezirk ein Teich ist und an dem werden die Kranken dorthin gebracht, weil dort kommt in verschiedenen Abständen ein Engel Gottes und berührt das Wasser und wer als erster in das Wasser steigt, der wird geheilt. Und für mich symbolisiert das so irgendwie, dieses Geborgensein in der Gemeinde, in dem Tempelbezirk sozusagen. Und ja, der Herr tut eine Menge. Es kommt der Engel Gottes und wir erleben Heilungen. Wir befinden uns irgendwie am Teich Bethesda. Und es tut sich was. Es ist eine Menge da und es ist wunderbar. Aber da gibt es noch ein prophetisches Wort, das so auch mit Wasser beginnt, aber das noch was viel Größeres besagt. Und das steht im Hesekiel 47, die Verse 1 bis 12. Brauchen wir nicht. Und da ist die Rede von einem Fluss, der vom Tempel ausgeht, und wo der Hesekiel eingeladen wird, in den Fluss immer wieder hineinzusteigen. Am Anfang geht ihm das Wasser bis an die Knöchel, dann wieder weiter weg vom Tempel, geht ihm das Wasser schon bis an die Knie, dann an die Hüfte. Und schließlich kommt das Wasser, kommt so weit, dass er nicht mehr stehen kann in dem Wasser. Und das klingt ja eigentlich bedrohlich. Aber an diesem Fluss, der geht hinaus, ins Land heißt dann, und an diesem Fluss wachsen zu beiden Seiten wunderbare Bäume mit viel Frucht. Und sie haben Blätter, die das ganze Jahr grün sind. Und die Blätter dienen zur Heilung, zur Heilung der Völker. Wow. Also, das klingt eigentlich ganz anders. Das hat mich schon wieder neu umgeschmissen. Und mein Denken muss erweitert werden. So geht es nicht weiter. Ich habe dann auch im Sommer ein Buch gelesen von Chris Wellington. Und in diesem Buch erzählt er auch von sich, wie ihm passiert ist, wie er einmal zu einer Schule des übernatürlichen Wachstums für junge Leute halt gefahren ist und er sollte dort unterrichten. Und unterwegs hat der Herr zu ihm gesagt, sag ihnen heute, das prophetische Maskottchen ist in Zukunft nicht mehr der Adler, sondern die Eule. Da war er sehr erstaunt und hat gesagt, Herr, wie soll ich ihnen das sagen? Na, sag's ihnen einfach. Also ist in diese Schule gekommen und hat gleich in der ersten Stunde hat er gesagt, ich erzähle euch jetzt, was der Herr zu mir gesagt hat. Er hat mir gesagt, ich soll euch sagen, das prophetische Maskottchen ist in Zukunft nicht mehr der Adler, sondern die Eule. Und plötzlich ist ein aufgeregtes Raunen in der Klasse entstanden. Und schließlich hat sich herausgestellt, dass auf dem Weg, in der Früh, auf dem Weg zu dieser Schule, junge Leute mit dem Auto unterwegs waren und auf der Straße ist vor ihnen eine weiße Eule gesessen. Und sie haben sich gedacht, was geht denn die nicht weg? Und um sie nicht niederzuführen, sind sie stehen geblieben, haben die Eule genommen, sie hat sich nehmen lassen und sie haben es zu irgendeiner Stelle gebracht, wo sie halt versorgt wird. Sie war nicht verletzt, aber sie hat sich halt seltsam verhalten. Oder sie war halt einfach da und hat sich nicht wegscheuchen lassen. Und das haben sie erzählt und dann haben sie natürlich heftigst zu diskutieren begonnen, was bedeutet denn das, was der Herr uns da sagen möchte. Und er hat es dann so ausgelegt, dass der Adler, der verkörpert sozusagen den Überblick, der verkörpert das theologische Denken, unser Wissen, das Prophetische, den siebenfältigen Dienst in der Gemeinde, den Bau von Gemeinde und auch das Majestätische der Gemeinde. Und das ist wunderbar. Aber jetzt sagt Gott, kommt eine Wende in das Zeitalter der Eule. Was bedeutet das? Die Eule ist ein Vogel, der in der Nacht ausfliegt. Er fliegt in die Nacht hinein. Er sieht in der Nacht gut, er sieht im Finstern gut. Die Eule steht auch für Weisheit. Die Weisheit hat sie wahrscheinlich im Zeitalter des Adlers bekommen, denke ich mal. Oder zumindest eine gute Ausrüstung. Und jetzt fliegt sie in die Finsternis und nicht nur fliegt sie dorthin, sondern sie vertilgt allerhand Ungeziefer in der Finsternis. Sie frisst Ratten und Mäuse. Also sie ist einfach ein Vogel, der gemacht ist, in die Finsternis zu gehen. Und das ist sicher ein Aufruf an mich und an uns alle. Raus, raus in die Finsternis. Die Uli hat einmal ein Wort gehabt. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie es gelautet hat, aber sie hat gesprochen, Gott wird uns die Schätze der Finsternis schenken. Was immer diese Schätze bedeuten, es wird wahrscheinlich vieles bedeuten, aber es wird auf jeden Fall auch Menschen bedeuten, die in der Finsternis sind und vielleicht an Stellen, wo ich oder wir uns noch nie hingewagt haben, weil die Berggeister dort wohnen. Oder weil es uns halt so vorkommt. Dabei aber sind wir berufen, Apostel zu sein. Und das habe ich auch im Sommer gelesen, eine neue Erklärung für den Begriff Apostel. Da habe ich nämlich gelesen, Apostel, das Wort stammt aus der römischen Kriegssprache. Eigentlich haben die Römer das schon von den Griechen übernommen, aber die Römer haben Apostel, so haben sie es benannt, ausgesandt. Wenn sie ein Stück Land eingenommen haben, wurden sozusagen Aufseher in das eroberte Land geschickt, damit sie die römische Kultur in dem eroberten Land ausbreiten. Damit das Land sich sozusagen angliedert und die römische Kultur übernimmt und sie richtig einverleibt ist sozusagen. Dazu sind sie ausgesandt worden. Und Jesus hätte seine Jünger, weiß ich nicht, wie Rabbis oder Erzväter oder ich weiß nicht wie nennen können oder Priester oder irgendwie. Aber Jesus hat genau diesen Begriff selbst gewählt. Er hat sie Apostel genannt. Heißt, es ist ein Auftrag, die Kultur des Reiches Gottes ins Land zu bringen. Hat mich irgendwie sehr bewegt. Außerdem natürlich ist dann auch wieder die Frage, wie geht das? Und da wird mir schon wieder auch ein bisschen schwummelig, weil mir vorkommt, naja, okay, der Feind hat dann so seine Methoden, uns klein zu halten und uns einzureden vielleicht, naja, du hast ja gar nicht viel oder du bist feig oder du hast Menschenfurcht und ich weiß nicht was alles Mögliche. Aber Jesus hat immer das vermehrt, was wir haben und nicht das, was wir nicht haben. Also er hat bei der Brotvermehrung die Brote und Fische genommen und die vermehrt und ihnen zu essen gegeben und nicht Bohnen und Erbsen, weil die hat keiner gehabt. Aber natürlich, es gibt so viele Ausreden auch in meinem Leben, die ich jetzt gar nicht da im Kopf so präsent habe, aber die trotzdem da unterschwellig irgendwo da sind. Und ich habe da ein paar so Ausreden mir aufgeschrieben. Zum Beispiel, ich bin zu alt. Es gibt in der Bibel Leute, die waren weitaus älter als ich und Gott hat sie verwenden können. Oder die jungen Leute, ich bin zu jung. Wissen wir auch, gilt auch nicht. Gott hat auch sehr junge Leute verwendet. Oder ich bin zu komisch, zu extra, weiß nicht wie, außerordentlich. Auch solche hat Gott verwendet. Wir brauchen nur an Johannes den Täufer denken, wie der gekleidet war, wie der beschrieben ist in der Bibel. Vielleicht hätte ich mich gefürchtet, wenn ich ihn getroffen hätte. Gott hat ihn wunderbar verwenden können. Oder ich habe keinen Schulabschluss, das gilt schon gar nicht, weil die Jünger haben auch keinen gehabt. Ich bin zu wenig ausgebildet, gilt auch nicht. Es gilt nicht einmal, ich habe ein Alkoholproblem, weil das hat der Noah gehabt. Es gilt auch nicht, ich habe da ein paar sexuelle schlechte Verhaltensweisen, deswegen kann ich nicht gehen. Das gilt auch nicht, das hat die Rahab gehabt. Die ist sogar in den Stammbaum Jesu gekommen. Oder ich habe Depressionen. Da fällt mir jetzt zwar keine biblische Figur ein, aber angeblich hat der Winston Churchill, war ein depressiver Mensch und er hat auch immer wieder davon gesprochen. Und trotzdem hat er in der Welt eine Menge bewegt. Gilt eigentlich auch nicht. Naja, heißt also, ich brauche eine Menge Mut. Woher nehmen? Natürlich vom Heiligen Geist. Aber mir ist da aufgefallen, dass es verschiedene Arten von Mut gibt. Also zwei zumindest. Wahrscheinlich noch viel mehr. Aber die eine Art von Mut ist, wenn ich Angst habe, dass ich zu Gott gehe und sage, Herr, hilf mir. Und dass ich das durchbete, die ganze Sache, und mich von Gott stärken lasse und dann gehe, weil ich weiß, irgendeine Sache ist wichtig. Das ist sozusagen Angst, die gebetet hat. Das war auch bei der Königin Esther zum Beispiel so. Sie hat gewusst, sie und ihr Volk werden untergehen, wenn sie jetzt aus Angst nicht zum König geht. Und es war für sie ein Riesenrisiko, als Frau ungebeten vor dem König zu erscheinen. Aber sie hat zum Gebet aufgerufen, das ganze Volk. Zu Gebet und Fasten. Sie hat ihre Angst durchgebetet sozusagen. Und dann ist sie mit Entschiedenheit gegangen und hat ihr ganzes Volk gerettet. Das ist ein Beispiel für diese Art von Mut. Aber es gibt auch noch eine ganz andere Art von Mut, die immer wieder auch einmal aufblitzt, wahrscheinlich auch in eurem Leben, in meinem auch ab und zu. Das ist ein völlig unvernünftiger Mut, dass ich plötzlich den Mut bekomme, was zu tun, wo ich mir nachher denke, interessant, woher habe ich jetzt den Mut genommen, zum Beispiel heute zu predigen. Aber wie wir wissen, gibt so ein göttlicher Mut eine Kühnheit, die abenteuerlich ist. Und ich liebe heiß diese eine Schriftstelle, wo ausführlich erzählt wird, wie Petrus und Johannes im Kerker sind und dann vor den Hohen Rat geführt werden. Und der Hohe Rat, der ja Jesus getötet hat oder zumindest mitbeteiligt war, vor dem stehen sie jetzt und die verbieten ihnen, von Jesus zu reden. Was sagen Petrus und Johannes, die sich vorher gefürchtet haben, die davongelaufen sind, sagen jetzt, wir können überhaupt nicht schweigen von dem, was wir gehört und gesehen haben. Aber es kommt sogar noch besser. Nicht nur das, es war eine Welle von übernatürlichem Mut, weil sie sind dann, ich glaube, auch geschlagen worden dazwischen. Aber sie sind zur Gemeinde gekommen und die Gemeinde hat der übernatürliche Mut hat die ganze Gemeinde erfasst. Die Gemeinde hat gebetet, hat zu beten begonnen und haben gesagt, Herr, du bist der Gott, der wunderbare Dinge getan hat. Und sie halten Gott alles Wunderbare, was er getan hat, vieles vor sozusagen. Sie sagen, Herr, das alles hast du getan. Und jetzt Gib deinen Jüngern mit freiem Mut das Evangelium zu predigen. Boah. Ja, diese göttliche Kühnheit, das sind halt die lichten Momente. Ich denke, der Heilige Geist möchte vermehren. Und er wird sie auch vermehren. Ich bin überzeugt davon. Es ist auch eine Frage der Erwartung natürlich. Wie viel wir erwarten. Ja. Das eine ist, dass wir Mut brauchen. Nein, das erste, dass wir wissen, wer wir sind. Dann ist es mit dem Mut schon ein bisschen besser. Das steigert schon unseren Mut, wenn wir wissen. Wenn ich weiß, ich bin eine Tochter des Höchsten, wächst mein Mut enorm natürlich. Ja, aber dann gibt es da noch etwas, was ich ganz dringend brauche, um hinauszugehen. Und das ist Vision. Also mir ist zum Beispiel im praktischen Leben aufgefallen, dass wenn ich irgendwas leidenschaftlich gern mache, dann habe ich eine innere Vision von dem, was ich da tun werde. Und das beflügelt mich. Ich bin zum Beispiel, ich gehe leidenschaftlich gern Schwammerl suchen. Und wenn ich beseelt bin von der Idee, dass irgendwo da oben am Hügel ein Schwammerl ist, und wenn ich eins sehe, dann ersteigt in mir die Vision, dass da oben viele Schwammerl sein könnten. Oder wahrscheinlich sind, weil ein Schwammerl kommt selten allein. Und diese Vision bringt mich dahin, dass ich diese steile, vielleicht auch sogar gefährliche Böschung nimm, da hinauf mich arbeite, vielleicht durch Dornen durch, ist mir wurscht, dass mir das Gesicht zerkratzt wird von Ästen, ist mir wurscht, weil ich habe eine Vision vor Augen. Also Vision macht uns irgendwie immun für die Leiden unterwegs, für Schmerzen, macht uns auch immun gegen Müdigkeit, macht uns immun gegen Verzagtheit oder, ja, wenn ich die Vision mit den Schwammerl nicht habe, dann gehe ich im Wald natürlich den Weg des geringsten Widerstands auf irgendeinem geraden Weg und der kostet auch nicht viel Energie. Aber Vision gibt mir eine ganz neue Sorte von Energie. Vision ist aber eine ganze Menge mehr als zum Beispiel Mission. Das ist mir auch aufgefallen. Also Mission ist, wenn ich was verstanden habe, zum Beispiel, wir müssen nach Afrika gehen und den Menschen dort helfen, damit sie sich selber weiterhelfen können. Und dafür kann ich mein Hirn einschalten, was kann man da tun und dann eine Bereitschaft haben zu gehen. Das ist Mission, was über ja, aber Vision ist ein inneres Bild. Ist ein inneres Bild von Gott bekommen zu haben oder auch nicht aus der eigenen Fantasie, aber wir dürfen unsere Fantasie und unsere Intuition durchaus gebrauchen. Die kommt ja von Gott. Die hat uns Gott ja geschenkt, damit wir Visionen entwickeln können. Ich habe das viele Jahre völlig unterschätzt. Ich habe mir gedacht, ah ja, ist ja nur in meiner eigenen Fantasie entstanden. Aber Gott verwendet ja unsere eigene Fantasie in ganz vielen Bereichen oder eigentlich hat der Feind das rauben wollen. Wir sind so erzogen worden, ist ja nur Fantasie. Aber in dem Reich der Fantasie, da entwickeln wir Dinge und wenn wir Gott da hineinbitten, dann zeigt er uns ja so viele Dinge, die wir brauchen, um vorangehen zu können. Und da gibt es die große Vision, die ganz weit wohin schaut, zum Beispiel die Vision, dass Wiener Neustadt errettet werden wird und wird die Stadt der Barmherzigkeit heißen und nicht mehr die Allzeitgetreue. Das ist so eine prophetische Vision über Wiener Neustadt, die wir bekommen haben. So, und jetzt brauche ich aber diese Vision zergliedert in viele, viele Einzelhappen, Einzelvisionen sozusagen. Und deswegen schätze ich das auch so ungemein, wenn wir da als Gemeinde zusammenkommen, wie wir jetzt da zuletzt am Dienstagabend beim Hunger nach Gott zusammen waren, da habe ich mir das wieder gedacht. Wenn wir da gemeinsam den Herrn fragen, Herr, was ist jetzt, was willst du uns jetzt sagen? Was ist jetzt von dir dran? Und alles, was uns da so in den Sinn kommt, da kommt mir manchmal vor, ja, das ist ja nur jetzt meine Fantasie. Aber es tut so gut, wenn wir zusammentragen, was der Herr uns hineingelegt hat in die Intuition, vielleicht auch in die Fantasie, aber er hat es uns jetzt hineingelegt, wo wir ihn gebeten haben, und es ernährt meine Seele und es ernährt meine Vision für die großen Dinge. Und in diesen Prozess möchte ich so gern noch viel intensiver hineinwachsen. Ich glaube auch, dass wir als ganze Gemeinde, wir sind in einem großen Wachstumsprozess. Und diese Teile, die sollen wir einfach ehren, diese kleinen Dinge, auch das, die prophetische Zurüstung und so. Wir erleben da immer wieder, Herr wirklich so in so erstaunlicher Weise redet und uns neu ermutigt und uns durch viele dieser Dinge auch wieder dran erinnert oder uns zeigt, wie sehr wir Söhne und Töchter sind, wie sehr er uns liebt, wie sehr er sich freut darüber, dass wir gehen wollen, wie sehr es ihm Freude macht, dass er uns gebrauchen kann, wie sehr er uns gerne zurüstet und ausrüstet. Und in jeder solchen Zusammenkunft geht's mir, also bin ich richtig aufgebaut nachher. Manches Mal denke ich mir vorher, ah, die hätte eigentlich lieber das und das zu Hause machen, warum soll ich da jetzt hingehen? Und wenn ich dann an diesen gemeinsamen Abenden, wo wir Vision entwickeln und dann den Herrn hören, bin ich ganz aufgebaut und ganz erfrischt. Ich glaube, es geht vielen von uns so. Ja, wir haben natürlich von Gott eine ganze Menge große Verheißungen, die ich mir noch nicht so bildlich vorstellen kann. Weil wie wird denn das ausschauen, wenn Gott Wiener Neustadt errettet? Wie wird das ausschauen, wenn sie Stadt der Barmherzigkeit heißt? Da sind ja so viele Schritte notwendig. Wie kann ich Barmherzigkeit in die Stadt tragen? Wie kann ich diese Freude der Errettung in die Stadt tragen? Das sind natürlich eh immer die Fragen, die uns ständig beschäftigen. Aber ich möchte uns allen Mut machen, dass wir da richtig innere Bilder in uns entstehen lassen, den Herrn bitten, dass er uns innere Bilder schenkt, wie das konkret funktionieren kann. Oder auch diese Vision für das Schwarzer Tal, dass es Lobetal heißen wird. Wir haben da jetzt im Sommer, nein, es war schon im Frühling, in unserem Dorf mit ein paar anderen Leuten eine Zeit genommen, wo wir so ungefähr 10 Tage lang uns jeden Tag zum Gebet für das Dorf getroffen haben. Und das hat uns echt auch was gekostet, weil jeden Tag, jeden Abend sich zu treffen auf einem bestimmten Bankerl, haben wir uns da getroffen, wo man über das Dorf schauen kann. Und es waren einmal mehr oder einmal weniger Leute da, insgesamt mal 5, mal 6, mal 7 vielleicht oder so. Oder einmal waren wir auch mehr, weil ein ganzer Hauskreis dazugekommen ist. Aber uns hat daher in diesen 10 Tagen unser Herz für das Dorf komplett verändert. Es hat uns was gekostet, aber wir sind ganz anders herausgegangen, weil jeden Tag hat der Herr uns was anderes gezeigt, einen anderen Aspekt, für den wir beten sollen, für den wir wieder Glauben gewinnen sollen. Und wir waren selber überrascht, was da alles gekommen ist. Und wenn ich denke, dass seit vielen Generationen in dem Dorf nur ganz wenige zum lebendigen Glauben gekommen sind, und es bewegt sich aber jetzt auch schon ein bisschen was in unserem Dorf. An kleinen Stellen sehen wir es schon. Dann begeistert mich das einfach. Und ich weiß, dass ich nach dieser Gebetszeit von 10 Tagen ein anderer Mensch im Dorf, in meinem Selbstverständnis im Dorf gewesen bin und noch immer bin. Ja, und dann gibt es natürlich eine Menge Vision für unsere Gemeinde, die wir Schritt für Schritt einnehmen. Eine Menge Vision für unsere Schule. Da gibt es ja noch vieles, was der Herr verheißen hat, was noch offen ist. Nicht nur eine Schule für Kinder, sondern auch eine Ausbildung für junge Leute, Erwachsene. Eine Ausbildung auch ins Reich Gottes hinauszugehen. Ja, da fällt mir noch was ein. Ich habe jetzt vor kurzem mir die Mühe gemacht, eine Prophetie, die ich persönlich oder wir bekommen haben von der Isabel Allum, die habe ich aufgenommen gehabt auf Tonband, also aufs Handy, und angehört und auch zum Großteil verstanden. Aber jetzt habe ich mir mal die Mühe gemacht, mich hingesetzt und habe das Ganze auf Deutsch übersetzt und aufgeschrieben. Boah, habe ich mir gedacht. Und da war was dabei, wo ich überzeugt bin, das gilt für die ganze Gemeinde. Nämlich, sie hat gesagt, das sind Flügel. Sie sieht Flügel, die hängen noch herunter. Aber Gott sagt, die werden lebendig werden, die Flügel. Wir alle haben Flügel, die noch runterhängen. Aber, sagt sie, du wirst sagen oder ihr werdet sagen, was wäre, wenn? Und die Flügel werden ausgefahren und sie werden plötzlich sehr lebendig und sehr stark werden. Und ich möchte uns auch einfach Mut machen, dass wir groß denken trainieren. Was wäre, wenn unser Dorf errettet würde, wenn vielleicht in der Kirche oder wo auch immer neues Leben entstehen würde? Was wäre, wenn das verwirklicht wird, die Schule auch für Leiter und Erwachsene oder unsere ganzen, die Vision für die Jugend. Wir sehen ja auch schon Teile davon in Erfüllung gehen. Wir haben dieses Wort bekommen, dass unsere jungen Leute wie Zündstäbe entzündet werden und hinausgehen in die Welt als strahlende Lichter. Und es beginnt, es kommt uns nur dann auf einmal ganz normal vor. Aber wenn man nachdenkt, es tut sich da eine ganze Menge schon. Aber wir können noch viel weiter denken und weiter beten. Was wäre, wenn wir Erwachsenen vielleicht noch viel mehr beten würden dafür? Oder wenn wir die Vision uns aufschreiben und wohin hängen und sie weiter träumen und einfach dranbleiben mit Eifer? Und wenn sie dann gehen, das kann ich mir jetzt momentan noch ganz schwer vorstellen, dann wird, wo diese Zündstäbe hinfallen, das Land entzündet. Also dort wird Leben, dort wird Feuer ausgestreut sozusagen. Ja. Ja. Also die Mittel gegen die Berggeister. Erstens, Heiliger Geist. Wir müssen lernen, mehr und mehr und mehr verinnerlichen, spüren, wer wir sind in dir und welches Erbe wir bekommen haben von dir. Wie wir auch als Erwachsene am Schoß des Vaters sitzen und von ihm bekommen. Tja. Es ist ein Prozess, aber er beginnt, dass wir uns als Töchter und Söhne, Königskind klingt mir noch ein bisschen, es stimmt zwar, aber es klingt mir noch ein bisschen zu banal. Königskind, das ist so ein bisschen liebliche Prinzessin in meiner Vorstellung. Wir sind Königskinder, das stimmt. Aber ich bin eine Tochter des Höchsten, eine Tochter dessen, der Himmel und Erde in der Hand hält und er gibt mir das als Erbe. heißt, ich darf nicht nur sein Kind sein und am Schoß sitzen, sondern ich bin gerufen, mit ihm zu regieren, mit ihm Geschichte zu schreiben. Von Geburt an. Und erst recht von da an, wo ich ihm mein Leben gegeben habe. Ja, wachsen in dem, dass wir wissen, wer wir sind. Zweitens, Erweiterung der Sichtweise. Gottes Plan für die Zeit verstehen und vom Adler, der sehr gut ist, voranschreiten zur Eule. Adler plus Eule. Dann brauchen wir natürlich den übernatürlichen Mut oder ja, einerseits den Mut, der gebetet hat, aber auch den übernatürlichen Unvernünftigen, den möchte ich eigentlich, den liebe ich. Wenn der losgeht, dann beginnt es zu willen. Ja, und die Vision. Und dafür möchte ich jetzt beten. Heiliger Geist, wir bitten dich, dass du unser Denken erweiterst und dass du unser Kleindenken hinausführst in die Weite. Und du hast auch in diesem Sommer, auch durch prophetische Bilder in der Gemeinde gesprochen davon, dass wir Großdenken lernen sollen. Und wir wollen so gern lernen, in deinen Dimensionen zu denken, als Töchter und Söhne und Erben deiner Herrlichkeit. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du uns ermahnst, wann immer wir in das kleine ängstliche Denken verfallen, dass du uns ermahnst und uns ermunterst, wieder neu groß zu denken. Und wir bitten dich, dass du diesen Prozess mehr und mehr freisetzt in der Gemeinde, in jedem Einzelnen von uns. Und auch dadurch, dass wir mehr verstehen, wie sehr wir geliebt sind von dir als unserem Papa. Und wie du uns ehrst, indem du uns dieses Erbe gibst. Und ich bitte dich auch, Heiliger Geist, dass du unsere Vision vermehrst. Wir danken dir für all das Wunderbare, das wir erlebt haben, gehört haben von dir. Und dass wir dich wirklich als einen redenden Gott erleben. Aber wir bitten dich auch, dass auch da unser Denken erweitert wird. Und wir bitten dich auch um Mut, um den einfachen Alltagsmut und um den großen Mut in den großen Dingen. Und wir danken dir, dass wir uns da nicht selbst verleugnen müssen, sondern dass wir so gehen dürfen, wie wir sind, aber einfach auch von dir noch viel mehr erwarten dürfen. Und so bitten wir dich, Heiliger Geist, dass du in der nächsten Zeit redest mit jedem Einzelnen von uns, wo so versteckte Ängste, die uns vielleicht nicht einmal bewusst sind, wo die uns abhalten, das Land einzunehmen, das du eigentlich schenken möchtest, die Früchte zu ernten, die du geben möchtest. Und wir wollen uns auch entscheiden, Herr, dass wir nicht klein denken wollen, dass wir auch von uns selbst nicht klein denken wollen. Und ich stelle mich gegen alles arme Würstchen denken. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du in unsere Herzen einpflanzt, wer wir in dir sind. Und danke, dass wir Söhne und Töchter sein dürfen und mit dir Geschichte schreiben dürfen. Amen.